Ja, wenn man an dieses Thema denkt, Gott kennenlernen, dann denkt man früher oder später unwillkürlich an diesen Psalm 139. Und das ist der Psalm, den ich heute Abend mit Ihnen besprechen möchte. Ich denke nicht, dass Bruder Penner das wusste, aber das ist gut so. Darf ich den Psalm mit uns zu Ende lesen? Er hat die erste Hälfte gelesen. Ich beginne mit Vers 13 und fahre fort. Du hast nämlich meine Nieren geschaffen. Du wobest mich im Schoße meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhohlen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, gewirkt tief unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war, und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derer noch keiner war. Und wie teuer sind mir, Gott, deine Gedanken, wie groß ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr denn der Sand. Wenn ich erwache, bin ich noch bei dir. Ach Gott, dass du den Frevler tötetest und die Blutmänner von mir weichen müssten. Denn mit Arglist empören sie sich gegen dich. Deine Feinde erheben die Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Jahwe oder Herr, und keinen Abscheu vor deinen Gegnern empfinden? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Gott zu kennen heißt, rechte Gedanken über ihn zu haben. In Psalm 139 äußert David seine Gedanken über Gott. Der Apostel Petrus sagt uns einmal, dass David, der Schreiber dieses Psalms, ein Prophet war. Das heißt also, dass Davids Gedanken in diesem Psalm, seine Gedanken über Gott, von Gott kamen. Sie sind also rechte Gedanken, wahre Erkenntnis Gottes. Sie zeigen uns, wie praktisch wichtig Gottes Erkenntnis sein kann. Denn obwohl David sehr große theologische Gedanken hier bespricht, bespricht er sie in Bezug auf sich selbst. Er denkt nach über das, was Gott in seiner Größe für ihn bedeutet in seinem Leben. Gott ist groß und Gott ist gut. Das sind zwei wichtige Eigenschaften Gottes. Wenn wir sagen, dass Gott gut ist, dann denken wir an weitere Eigenschaften. Das heißt, dass er einmal liebevoll und freundlich ist und zum anderen, auf der anderen Seite, gleichsam wie in einem Gegenpol, er heilig und gerecht ist. All das gehört zur Güte oder zum Gutsein, zum Richtigsein Gottes. Gedanken an die Freundlichkeit Gottes durchziehen den Psalm. Gedanken an seine Heiligkeit treffen wir erst gegen den Schluss an. Aber beide sind vorhanden. Wenn wir sagen, Gott ist groß, dann sprechen wir von seiner Allwissenheit, von seiner Allgegenwart, von seiner Allmacht und seiner Ewigkeit. Das heißt, die Eigenschaft seiner Größe schließt eigentlich im Grunde vier Eigenschaften ein. seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Allmacht und seine Ewigkeit. Der Psalm hat 4 Strophen mit je 6 Versen. 24 Versen, überall in unseren Bibeln, trotz der Überschrift. In der ersten Strophe denkt der Psalmist besonders an die Allwissenheit Gottes. Oder Penner hat das richtig erkannt. Wir alle merken sehr schnell, wenn wir den Psalm lesen. Hier geht es um das Kennen, das Wissen Gottes. Und dann in der nächsten Strophe wissen wir sofort, es geht um die Frage, wo ist Gott? Und da ist kein Ort, wo er nicht wäre. Also in der zweiten geht es um seine Allgegenwart. In der dritten geht es um seine Allmacht. In der letzten Strophe steht David vor einem heiligen Gott und zieht Bilanz. Vor einem heiligen Gott überlegt er und sagt, wenn Gott allwissend ist, wenn er mit diesem Wissen überall ist, dazu noch allmächtig ist, Junge, das hat Konsequenzen. Nicht wahr? Er zieht Bilanz vor einem heiligen Gott. Trotz dieser strophenweisen Akzentlegung geben die Gedanken der ersten Strophe den Ton an für den ganzen Psalm. Und das ist typisch hebräisch. Denn die Hebräer, wenn sie dichten oder schreiben, besprechen das ganze Thema, vielleicht nennen sie es nur mit einem Wort, oder sie besprechen es ganz kurz zu Anfang. Da wird dann der Ton angegeben für das Ganze, das folgt. Das ist pädagogisch, das ist sehr gut. Jesus hat zum Beispiel den ersten Vers von Psalm 22 am Kreuz ausgerufen. Es gibt solche, die meinen, das wäre nur ein Hinweis darauf, dass er den ganzen Psalm rezitiert hätte. Wenn er nur den ersten Vers gesagt hat, oder dieser nur angegeben ist in unseren Bibeln, dann soll das nur heißen, dass der ganze Psalm von ihm dort ausgesprochen wurde. Ich bezweifle das, aber so denken Hebräer. Wenn wir den ersten Vers haben oder den ersten Satz, dann haben wir in ihm das Ganze. So ist es in den 10 Geboten. Alle 10 sind zusammengefasst im ersten Gebot. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. So in 5. Mose allerdings. In 2. Mose haben wir dieses Gebot in der verneinenden Form. Habe keine anderen Götter neben mir, was aber auch selber rauskommt. Immer wieder treffen wir diese Art des Schreibens, des Aufzählens an. Zurück zu unserem Psalm. David bespricht hier nicht nur, wie er über Gott denkt, sondern wie Gott über ihn denkt und wie er über uns alle denkt. Und das ist besonders der Akzent in der ersten Strophe. Aber wir merken bald, dass trotz der anderen Akzente es immer um diesen Gedanken geht, dass Gott weiß. Und gerade weil er allgegenwärtig ist, weiß er alles über uns. Wir gehen nun an die Betrachtung dieses Psalms heran und wollen nun sehen, wie wichtig das dem Psalmisten ist, dass Gott ihn kennt. Gott so zu erkennen, dass wir merken, er kennt uns, das zeigt die Wichtigkeit unseres Themas. Der Psalm ist einem bestimmten Vorsänger offenbar gewidmet. Nun, darüber ist nicht viel gesagt und wir brauchen da nicht stehen zu bleiben. Dass er ein Psalm Davids ist, interessiert uns. Denn über diesen Mann Gottes wissen wir nun einiges aus dem Alten Testament und zusätzlich noch einiges aus dem Neuen Testament. Denn dort heißt es, er sei ein Prophet gewesen. Und das wollen wir innehalten, das wollen wir behalten, wenn wir diesen Psalm lesen. Das sind also nicht nur menschliche Gedanken, die hier geäußert werden. Das ist nicht so, wie einige Theologen es haben wollen. Die Bibel ist eigentlich ein Buch, in dem sich zeigt, wie Menschen Gott suchen, wie sie sich Gedanken über Gott machen, als wäre sie lauter humanistisch im Ansatz, das heißt mit dem Menschen im Mittelpunkt. Nein, die Bibel ist Offenbarung. Und Petrus sagt uns, Gott hat heilige Männer ausgewählt und sie mit seinem Heiligen Geist versehen. Dieser Geist hat sie begleitet und hat sie veranlasst, das zu schreiben, was wir nun in unserer Bibel haben. Dieser Psalm gehört zu unserer Bibel und fast zur Mitte unserer Bibel. Wir wollen ihn beherzigen. Er ist ein längerer Psalm. Wir wollen ihn nicht allzu eingehend betrachten. Aber ich hoffe, dass wir etwas Wesentliches mitnehmen können. Es ist also richtiges Schwarzbrot, das wir heute Abend hier vor uns haben. Das ist gut. Weißbrot mag manchmal besser schmecken, aber Schwarzbrot ist besser. Und geistliches Schwarzbrot ist besser für die Seele. Aber es kann ein bisschen viel werden, wenn wir einen großen Laib Brot so in die Hand bekommen. Besonders in einer Stunde. Schneiden Sie sich irgendwo eine Scheibe ab, oder wenn ich den Text zerschneide, das heißt zerlege, nehmen Sie sich einige Brocken oder eine Scheibe mit, und das andere müssen Sie nicht gleich heute Abend alles verdauen. Aber vielleicht wollen Sie es machen, so wie die Kühe, mit denen ich aufgewachsen bin. Mit ihrer langen Zunge holen sich das Gras und verstauen es sehr schnell in eines der vier Mägen. Und hinterher nehmen sich die Zeit, verstecken sich irgendwo, und deshalb musste ich manchmal lange suchen, bis ich sie fand. Und dann haben sich fast, siehst du, hier sind wir. Wir haben uns ganz schön versteckt, nicht? So schienen sie mir ins Gesicht zu lachen, als ich sie dann endlich fand. Da lagen sie ganz ruhig und kauten. Und wenn sie fertig waren, konnte man geradezu sehen, wie sie schluckten. Und dann kam der nächste Ball hoch, ja, aus einem anderen Teil des Magens. Ich habe oft zu Studenten gesagt, oder in einer Bibelschule zu Bibelschülern, nehmen Sie es mit. Versuchen Sie jetzt nicht alles zu verkraften. Vielleicht können Sie später das machen. Aber jetzt schnell verstauen. Aber wenn Sie auch das nicht tun können, nehmen Sie wenigstens etwas mit. Es ist interessant, wenn wir unsere Bibel lesen oder eine Predigt hören über Gottes Wort. Es ist immer wieder so, aha, da scheint der Heilige Geist mit mir stillstehen zu wollen. Bleiben Sie ruhig stehen und träumen Sie ein bisschen um diesen Gedanken, ja? Vielleicht ist das gerade die Scheibe und der Brocken, den der Herr uns mitgeben möchte. So, das war die Einleitung. Jetzt wollen wir zum Psalm gehen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Vielleicht könnte man das in der Gegenwartsform übersetzen, aber es ist doch wohl besser, es imperfekt zu lassen. Du hast mich erforscht und kennst mich. Der Psalmist will nämlich sagen, dass Gott über ihn Bescheid weiß. Das weiß er von Gott, dass Gott von ihm weiß. Das ist sofort praktisch, ja? Das ernüchtert. Da haben wir doch die Hagar gleichsam vor Augen, nicht? Du Gott siehst mich. Du weißt. Ich glaube, das ist eins der ersten Gedanken, biblischen Gedanken, die meine Mutter mir beibrachte. Und ich weiß noch, wie ich da stehe in dem Zimmer und nachdenke. Du Gott siehst mich. Es war sehr eindrucksvoll. Es gibt einen Gott und er sieht mich. Und für ein kleines Kind ist das sehr wichtig. Jemand weiß um es. Jemand nimmt mich wichtig. Meine Mutter hat das nicht im Wächterton gesagt. Sie gab mir biblische Informationen weiter. Was ich damit machen wollte, das war meine Sache. Sie wollte mir nur mitteilen. So ist das nun eben. Das ist wenigstens der Eindruck, der mir hinterlassen ist. Das weiß auch David. Vielleicht hat er das aus dem 1. Mosebuch bekommen. Ich persönlich nehme an, dass David sich sehr vertieft hat in das Wort Gottes. Und dass dieser Psalm nun ein weiteres Stück Wort Gottes ist, das der Herr ihm gegeben hat, als er über Gottes Wort nachdachte. Es entsteht aus Gottes Wort, ist aber gleichzeitig zusätzliche Offenbarung. Denn wir haben hier Gedanken, die wir wohl sonst wo nicht so haben. Du hast mich erforscht. Was heißt das? Nicht als ob Gott erst mich oder sich erkundigen sollte über mich. Als ob er nicht Bescheid wüsste von Anfang an und dann geht er an die Sache. Ja, wie sieht das bei dem Innern von Herbert Janssen eigentlich aus? Nicht so. Erforscht ist ein menschliches Wort, das wir gebrauchen, um uns weiter zu informieren. Wir müssen studieren, erforschen. Bei Gott heißt das, er hat mich durchschaut. Er kennt mich durch und durch. Im Hebräischen Schreiben oder Denken und Schreiben ist das oft so. Man bildet einen Doppelsatz. Und so haben wir das hier eigentlich. Du hast mich erforscht und du kennst mich. Aber der zweite Satz ist eigentlich nur eine Umformulierung des ersten. Das sind Parallelsätze. Das ist ja oft so in den Psalmen. Erforschen heißt, dass er mich durchschaut hat und deshalb kennt er mich. Er weiß um mich. Und jetzt, das ist die Überschrift dieser Strophe. Jetzt erklärt er uns, wie er sich das vorstellt oder wie das eigentlich ist, dass Gott ihn kennt. Wo? Wie? Er sagt, ich sitze oder stehe. Mir war das interessant, als ich dieses las. Vor einigen Monaten, Ende des vorigen Oktobers, hatte ich ein dickes Bein. Ich wusste nicht, was es war. Ich machte weiter. Als meine Frau und ich wieder zusammen, als wir uns trafen an irgendeinem Ort, wo viel verabredet war. Wir waren beide unterwegs, sie an einem anderen Ort und ich hier. Und als ich dann dorthin fuhr, wo sie sich aufhielt, um dort weitere Vorträge zu halten, stellte sie fest, dass bei mir nicht alles in Ordnung war. Und dann gingen wir zum Arzt. Und als er sich das Bein ansah, dann sagte er, SS? Nein. LL? Ja. Nun, der Laie weiß nicht, was das ist. Vielleicht wissen einige von Ihnen, vielleicht gibt es hier Krankenschwestern, die wissen das ganz bestimmt. SS heißt sitzen oder stehen. LL heißt liegen oder laufen. Wenn Sie Thrombose haben, dürfen Sie das Zweite tun, nicht das Erste. Er wusste noch nicht genau, was es war, oder er hat es mir verheimlicht, weil er ihm doch daran lag, dass ich nach Hause, nach Basel kam. Und er hat mir aber so viel nahegelegt. SS nein, LL ja. Das interessierte mich. Ich sitze oder stehe. Was macht man beim Sitzen oder Stehen? Das ist mein Beruf. Ich sollte eigentlich meinen Beruf ändern. Ich stehe, um zu predigen oder um zu lehren. Meistens tue ich das beides zur gleichen Zeit. Und wenn ich das tun will, muss ich aber sitzen und studieren. Das heißt, in beiden Körperpositionen überlege ich, denke ich oder stelle Überlegungen an. Und so kann ich mir den Psalmisten auch vorstellen. Er sitzt und denkt nach. Er war ja ein sehr aktiver Mann, David, auch noch als König. Aber er nahm sich Zeit, zu sitzen und zu überlegen, Wie mache ich das am besten in meinem Reich? Ich meine fast, dass er hier schon König ist, dass es ihn darum zu tun ist, wie er am besten sein Reich verwalten kann. Oder er steht. Es gibt manche, die denken im Stehen. Früher haben die Dichter und Denker sogar beim Stehen geschrieben. Die hatten einen Stehpult. Goethe geht hin und her, dann schreibt er wieder was auf. Ja, beim Stehen. Mir scheint, der Psalmist will sagen, wenn ich denke, weiß Gott schon im Voraus, was ich denke. Du kennst meine Gedanken von fern. Du brauchst gar nicht in meiner Nähe zu sein und mit einem Mikroskop da hineinzugucken. Du weißt alles von weit weg. Vielleicht ist hier auch an zeitliche Ferne zu denken. Du hast schon weit im Voraus meine Gedanken gekannt, obwohl ich eher denke, es ist räumliche Ferne. Du merkst meine Gedanken von fern. Wenn ich überlege, kennst du meine Gedanken. Das ist tröstlich für einen Christen. Denn Religion, Christentum, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Manche Leute machen sich das nicht sehr schwer. Die haben einfach so eine Liste und dann haken sie ab, wenn sie ihre Leistung vollzogen haben. Das ist aber nicht Christentum. Die Bibel sagt uns, dass Gott es gefallen hat, uns mittels Wort sich zu offenbaren. Christentum ist eine Religion des Denkens. Das sollten wir mitnehmen heute Abend. Wort im Griechischen heißt Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Am Anfang war das Denken, das zum Ausdruck gebracht wurde. Johannes 1. So wird auch übersetzt in einer Übersetzung. So ähnlich. Wort ist Denkmittel. Nebst Bilder, die wir sammeln und mit denen wir uns dann Vorstellungen machen. Aber die Wörter, die Sätze sind das Wesentliche in unserem Denken. Und die Sache, über die wir denken, ist sehr, sehr groß, unendlich groß. Es geht um Gott. Und da kommen wir immer wieder in eine Sackgasse. Und wir kommen nicht weiter. Und wir haben sehr viele Fragen. Ich habe eine Menge von Fragen. Ich suche immer wieder Menschen, die mir die beantworten könnten. Und dann zu wissen, nicht nur in diesen großen Fragen über Gott, sondern auch in den Lebensfragen. Wenn man am Krankenbett steht oder da liegt oder am Grab steht und nur noch ein Warum sich meldet, dann zu wissen, dass Gott unsere Gedanken kennt, ist sehr wichtig. Er kennt sie von fern. Es ist tröstlich zu wissen, dass Gott uns kennt. Für den Psalmisten ist das so. Dieser Psalm ist nicht ein Psalm, der in einer Haltung von Furcht oder Angst geschrieben wurde. Dafür sind kaum Zeichen. Dies ist ein Psalm, der über Gott nachdenkt, und Gott ist ein tröstlicher Gedanke. Dass Gott seine Gedanken kennt, ist für ihn tröstlich. Das Zweite, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Das heißt, ob ich gearbeitet habe oder ob ich jetzt ausruhe. Du kennst alle meine Bewegungen, du kennst meinen Tag. Ganze 24 Stunden kennst du. Ob ich gehe oder liege, und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott kennt erstens meine Gedanken, zweitens erkennt meine Wege. Und jetzt drittens, in Vers 4, ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Er kennt meine Worte, die ich spreche. Und für einen Redner ist das auch sehr tröstlich. Wenn ich manchmal bedenke, wie viele Kassetten da schon kursieren von meinen Predigten. Meine Frau ist dabei, sie zu sammeln. Wir brauchen eine größere Wohnung, weil wir so viele Kassetten haben und ich so viele Bücher. Wenn ich überlege, wie viele Wörter ich schon in die Welt gesetzt habe, dann kann mir Angst beikommen. Aber wenn ich dann weiß, Gott kennt alle Worte, dann kann ich beten, Herr, du kannst löschen, was nicht von dir war. Du kannst darüber wachen, was von dir war und es lange noch zum Segen werden lassen. Du kennst alle meine Worte und der Herr kennt alle Worte, die wir heute gesprochen haben. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von hinten und von vorn hast du mich eingeschlossen. Das Wort heißt umzingelt. Er versucht offenbar, sich jetzt vorzustellen, wie kommt das, dass Gott mich so gut kennt? Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Er stellt sich das räumlich, geografisch vor. Nicht, als ob er Gott mit einem Leib vorstellen würde. Nein, er macht sich das ganz plastisch. Gott ist hinter mir. Das heißt, er weiß, es ist jemand da, der beobachtet mich und ich sehe ihn nicht. Gott kennt mich, auch wenn ich nicht an ihn denke. Er ist hinter mir. Und er ist vor mir, auch wenn ich weiß, dass er mich sieht. Ist er da, nimmt Notiz von mir. Er geniert sich nicht, mich zu konfrontieren. Und er ist auf jeder Seite. Von hinten und von vorn, nach jeder Seite hat er mich eingeschlossen. Hier tönt schon die Allgegenwart an, nicht wahr? Aber es scheint so zu sein, weil Gott in meiner Nähe ist und auf jeder Seite von mir, deshalb weiß er so viel von mir und weiß Bescheid. Und er wird dann bald sagen, dass das immer so gewesen war, seit er gezeugt wurde. Diese Kenntnis, behauptet er, ist mir zu wunderbar. Er kommt ins Staunen, dass er dir das niedergeschrieben hat, macht diesen Gedanken zu einer Anbetung. Und jetzt können Sie Vers 6 mitnehmen und gebrauchen als Anbetungsvers. Denn solche Verse sind ja knapp bei uns, ja? Nicht in der Bibel, aber bei uns, in unserem Vokabular. Wir kommen schnell mit unseren Bitten und Wünschen. Aber Anbetungsformulierungen, zu denen kommen wir etwas schlecht. Nehmen wir diesen mit. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar. Das heißt, du bist so groß. Ich kann das nicht fassen. So hoch, sie fassen zu können. Zu hoch, sie fassen zu können. Du umfassest mich. Und für dich ist es nicht schwierig zu verstehen, wer ich bin. Aber ich kann das nicht verstehen, dass du so gut verstehst. Interessant, wie der Psalmist hier sich äußert. Wir kommen zum zweiten oder zur zweiten Strophe. Er beginnt mit der Frage, wo? Und da sind wir schon beim Räumlichen, bei der Allgegenwart Gottes. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Will er weggehen? Nein, das will er nicht. Nur, wo könnte ich hingehen und du wärst nicht da? Das ist ja wunderbar. Er stellt sich Gott als Geist vor. Vielleicht denkt er auch an den Heiligen Geist. Das ist nicht ganz klar. Aber wie immer auch, Gott Vater und Gott Geist sind ja organisch eins. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Die Allgegenwart Gottes kann man sich besser vorstellen, wenn man ihn sich als Geist vorstellt. Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Gott sieht mich immer. Hier haben wir die Allwissenheit und die Allgegenwart wieder in einem. Gott sieht mich. Und jetzt, das ist die Überschrift, der Titel gleichsam dieser Strophe. Jetzt kommt er wieder in die Einzelheiten hinein. Wie sieht das aus? Was heißt das, wenn Gott überall ist? Er stellt sich das vor, so vor. Führe ich gen Himmel, das heißt in die Höhe. Ob das nun unser All ist, also der physikalische Himmel mit seinen Himmelskörpern, oder ob das der geistliche Himmel ist, wo Gott ist, ich nehme an, es ist der erstere. Das heißt, wollte ich weit, weit weg dort mich hintransportieren, dann bist du da. Wie hieß der russische Gagarin? Der meinte, er hätte festgestellt, also er wäre dort gewesen, aber dort wäre kein Gott gewesen. Das hätte also ihre Philosophie bestätigt, es gäbe keinen Gott. Ein Amerikaner macht dieselbe Fahrt und man weiß, er hat mit ihm gesprochen, mit dem Gott, von dem Juri Gagarin meint, er, den gäbe es nicht. Die Journalisten wussten das, wie hieß er doch, John Glenn, ja? Sie wussten, er sei Christ. Und Journalisten können manchmal sehr pointiert, sehr genaue Fragen stellen. Und dann haben sie ihm die Frage gestellt, ja, wie ist das, wenn Sie in Ihrer Kapsel da sind? Da werden Sie wohl doch kaum Zeit haben zum Beten. Ein Christ betet doch, ja? Sie haben doch so viel zu tun, Knöpfe überall. Sie müssen doch die ganze Zeit Ihren Kopf bei der Sache haben. Sie können da noch nicht viel träumen von einem Gott, so ungefähr. Dann sagte Herr Glenn, das ist so, ich habe sehr viel zu tun, ich habe sehr oft sehr viel Acht zu geben, das stimmt. Aber ich muss das nicht die ganze Zeit tun. Es gibt auch Momente dazwischen und dann bete ich. Er gab zu. Und dann hilft Gott auch, aufmerksam zu sein, ja. Es gibt Gott auch in der Höhe und es gibt ihn in der Tiefe. Bettete ich mir in der Welt der Toten. Luther übersetzt sehr gut. Sie hatten wohl die Luther-Übersetzung? Ja. Oder?
Ja.
Ja. Bettete ich mir bei den Toten. Das ist wahrscheinlich die Revision. Ursprünglich hat Luther wahrscheinlich Hölle übersetzt. Ja. Bei den Toten ist besser. Oder in der Welt der Toten. Hebräisch Sheol. Das ist die Welt des Todes und der Toten. Wenn ich dorthin käme, siehe, so wärst du auch da. Am Ende des Lebens steht Gott und wartet auf uns. Der Psalmist weiß, Gott ist am Anfang meines Lebens und er ist auch am Ende meines Lebens da. Gott entkommt man nicht und wer wollte das auch? Kennen Sie die Antwort auf die Frage? Das war nicht nur eine rhetorische. Wer ist das, der das wollte? Der, dessen Schuld nicht vergeben ist. Der möchte Gott entfliehen können. Aber wird es nicht tun können. Aber Davids Schuld ist beglichen. Davon spricht er in Psalm 32 und Psalm 51. Immer wieder weiß er um seine Schuld, aber auch um die Vergebung. Bettete ich mir in der Welt der Toten, siehe, so wärst du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte. Was sind das für Flügel? Nun, wenn die Sonne aufgeht, dann kann das sehr schnell gehen. Man sieht, die Röte steckt ein bisschen hervor, von unter dem Horizont hervor. Und schon, ich schaue ein bisschen weg und schon ist die ganze Sonne da. Und dann geht die Sonne nur zu schnell, wie es heißt in Psalm 19, durch den Himmel. Und dann geht's nur zu schnell wieder gegen Abend. Ich weiß nicht genau, was der Psalmist hier meint. Nehme ich Flügel der Morgenröte und hielte ich mich auf, am äußersten Meer, das ist doch wahrscheinlich das Mittelmeer. Könnte ich zum anderen Ende des Mittelmeers gelangen? Wusste er vom Atlantischen Ozean? Vielleicht, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall geht es da Richtung Westen. Nehme ich die Flügel der Sonne und der Tag ist schnell vorbei, dann würde der Herr immer überall da sein. Er ist am Morgen da, er ist zur Mittagszeit da, er ist auch am Abend da, den ganzen Tag. Und dann heißt es, deine Hand würde mich führen. Die Hand, die in der ersten Strophe auf ihm liegt. Die Hand Gottes ist auf ihm. Er weiß, dass Gott bei ihm ist. Und diese Hand ist eine wohltuende Hand, wie die Hand auf einem Kinde. Und Gott und David weiß um diese Hand den ganzen Tag. Und sie führt ihn. Und dein rechter Arm würde mich halten, stützen. Spräche ich, Dunkelheit möge mich überfallen und das Licht zur Nacht werden. Überfallen, es könnte plötzlich kommen, unerwartet. Für Gott kommt die Dunkelheit nicht so plötzlich. Die Morgenröte kommt schnell, der Abend kommt schnell, aber Gott ist immer noch da. Spräche ich, Dunkelheit möge mich überfallen und das Licht zur Nacht um mich her werden, so wäre auch die Dunkelheit für dich nicht dunkel und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Dunkelheit ist für dich wie das Licht. Das ist sehr deutlich. Gott sieht alles in der Nacht. Wie heißen die fliegenden Mäuse? Fledermäuse. Ja, danke. Gott hat bessere Augen denn die Fledermäuse. Die sind übrigens blind. Die sehen mit der Stimme, die dann zurückkommt. Gott sieht mit guten Augen. Du Gott siehst mich Tag oder Nacht. Vers 13. Du hast nämlich meine Nieren geschaffen. Du wobest mich im Schoße meiner Mutter. Wie wunderbar. Gibt es hier solche, die unehelich geboren wurden? Haben sie Komplexe? Gott war dabei. Er wusste darum. Er hat in der Zusammenstellung der Zellen darüber gewacht. Er hat meine Veranlagungen bestimmt, meine ganze Art. Das ist tröstlich zu wissen, dass Gott mich dort gewoben hat. Das war im himmlischen Webstuhl geschehen, wie immer auch Sündiges hier in der Welt war. Gott hat seine Hand überall. Wenn wir uns ihm anvertrauen, sind wir in guten Händen. Du wobest mich. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Damals wusste man noch nicht so viel wie heute über unsere Biologie. Umso mehr müssten wir heute staunen, nicht wahr? Stellen Sie sich das Auge vor. Wissen Sie etwas vom Auge? Stellen Sie sich den Kopf vor mit seinen verschiedenen Teilen, Gehirn und so weiter. Ja, jede Zelle. Ein Universum in sich. Und wie das alles so koordiniert ist, erstaunlich. Wir haben so viele Denkzellen, Hirnzellen, die werden gar nicht alle benutzt. Gott hätte große Ziele mit uns haben können, wären wir nicht zu Sündern geworden. Aber wollen wir unser Köpfchen gebrauchen, da wir nun Gerettete sind und unser Denken heiligen lassen? Du wobest mich. Wir können da allerlei Gedanken anstellen. Wunderbar sind deine Werke. Ich bin ein Beispiel davon. Und meine Seele erkennt das wohl. Was heißt das, wenn die Seele erkennt? Ist das nicht der Geist, der denkt? Was ist der Unterschied hier zwischen Geist und Seele? Vielleicht kein Unterschied. Denn manchmal ist Seele nur ein auswechselbarer Begriff für Geist. Aber an dieser Stelle kann ich mir vorstellen, dass das Wort Seele ein wenig anders gebraucht wird. Zum Beispiel wie in Josua 23, Vers 14. Ihr müsst erkennen mit eurem ganzen Herzen, das ist der innere Mensch mit seinem Geist, und mit eurer ganzen Seele, dass kein Wort ausgeblieben ist. Es ist alles eingetroffen. Dass kein Wort gefehlt hat von allem dem Guten, das Jahwe euer Gott euch versprochen hat. Alles ist widerfahren. Man soll erkennen, diese Wahrheit erkennen von der Treue Gottes mit dem Herzen, mit dem inneren Menschen, aber dann noch mit der Seele. Und ich habe mich gefragt, was heißt das? Wie erkennt man mit der Seele? Wissen Sie, ich bin manchmal sehr betroffen darüber, dass ich so ein kaltes Herz habe. Ich stelle fest, ich kann die größten und wichtigsten Wahrheiten hören oder die traurigsten Nachrichten aus Kriegszonen und ich merke, das bewegt mich nicht. Das wird hier zwar registriert als Information, aber es packt mich nicht. Es bringt mich gar nicht in Bewegung. Oder wie man mal auf Alltagssprache sagt, das holt mich nicht vom Hocker. Und ich weiß aber um die Wichtigkeit dieser Auskunft, dieser Nachricht, dieses Gedankens. Und dann bin ich bedrückt darüber. Und dann bete ich, Herr, lass mich doch richtig denken. Lass mich doch beeindruckt sein von Ewigkeitswerten. Bei David ist das so, wenn er diese Gedanken Gott nachdenkt, dann sagt er, meine Seele erkennt das. Die Seele ist der Ort, wo der innere Mensch und der äußere Mensch, der Leib, sich treffen. Das heißt, wo der Geist verwoben ist mit dem Leib, wo wir beginnen zu vernehmen. Der Geist fühlt nicht. Er weiß, aber wir empfinden zwar Freude und so weiter in unserem Denken, aber es packt uns nicht. Aber gesund ist es, wenn wir wichtigere Nachrichten bekommen, dass sie über diese Brücke zum Leib schnell wandern und uns irgendwie realistisch ergreifen, wo wir merken, dies ist existenziell, dies ist lebenswichtig, das packt uns, wie wir sagen. Ja. Gott gebe es uns, so über ihn zu denken, dass uns das in Bewegung setzt, dass uns das in unsere Existenz packt. Dass das einmal Realität wird. Beten wir darum. Mein Gebein war dir nicht verhohlen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Gewürgt, tief unten auf der Erde. Hier steht ein Wort, das gebraucht wird, wenn man sehr wichtige oder sehr wertvolle Fäden webt. Zum Beispiel Gold mischt mit Baumwolle, Fäden und so weiter. Wenn man etwas sehr Wichtiges herstellt. Der Psalmist weiß um die Wichtigkeit seiner Person und er weiß dabei, dass Gott es war, der ihn so zusammengebastelt hat, wenn ich dieses Wort einmal gebrauchen darf. Gott hat ihn zusammengestellt, ihn gewirkt, tief unten auf der Erde. Das heißt, ich bin ein sehr winzig kleines Wesen, wenn ich an den großen Himmel denke. Aber Gott nahm Notiz von mir. Ich bin ja im Bilde Gottes geschaffen. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Wir glauben schon an die Entwicklungslehre, aber an die biblische, nicht wahr? Wir sind geformt worden von einer Zelle oder zwei und sind dann entwickelt worden vor unserer Geburt und auch nach unserer Geburt wachsen wir und nehmen zu. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war, und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Damit könnten wir Probleme haben. Es braucht aber nicht zu sein. Wir müssen nicht, wir sind keine Fatalisten. Ich bedauere, mir tun die Moslems leid. Die meinen, alles, was geschieht, hätte so kommen müssen. Und die fühlen sich nicht frei zu entscheiden. So ist das nicht mit Gott. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, ein Gegenüber Gottes. Und wir denken in einem gewissen Sinne, wie Gott denkt, in einem gewissen Maße von Freiheit. Und wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir sind keine Maschinen. Manche wollen aussteigen aus dieser Entscheidungspflicht und wollen einfach so getrieben werden. Das geht nicht. Der Mensch ist in die Entscheidung gestellt. Er kann nicht anders, er muss. Aber deshalb muss er gute Informationen haben, sodass er die richtigen Entscheidungen treffen kann. Gott weiß alle Entscheidungen im Voraus. Er weiß im Voraus um alle Entscheidungen, die ich noch treffen sollte oder werde, je nachdem. Aber das heißt nicht, dass er bestimmt, wie ich mich entscheiden sollte. Das heißt nur, dass er es im Voraus weiß. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war, und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derer noch keiner war. Und wie teuer sind mir, Gott, deine Gedanken, wie gewichtig, wie schwerwiegend. Sie sind mir wichtig, deine Gedanken. Was sind die Gedanken Gottes? Er denkt ja hier an das Werk Gottes. Wir sind ja beim Thema Allmacht Gottes. Wir merken aber, dass die erste Strophe hier sich durchzieht. Was meint der Psalmist mit Gedanken? Er hat ja davon gesprochen, dass Gott dabei war, als er am Entstehen war. Er selbst ist ein Gedanke Gottes und alle seine Glieder sind Gedanken Gottes. Jeder Stern ist ein Gedanke Gottes. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Jedes Tier, jede Pflanze ist ein Gedanke Gottes. Man sollte sich einmal so das vorstellen, wenn man in die Natur hineinschaut, und wenn man sein eigenes Wesen betrachtet, und dann kommt man wahrscheinlich zum selben Ergebnis wie der Psalmist. Wie groß, wie wichtig, wie teuer sind mir deine Gedanken. Sie sind zu viel. Wie groß ist ihre Summe? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr denn der Sand. Wenn ich erwache, bin ich noch bei dir. Jetzt kommen wir zur vierten Strophe. Ich bin noch bei dir. Wenn ich morgens erwache, du hättest mich wegfegen können in der Nacht, aber du hast es nicht getan und ich bin guter Zuversicht, dass wenn meine letzte Stunde kommt und ich dann auf der anderen Seite erwache, ich auch noch bei dir sein werde, weil du mich durch das Leben hindurch begleitet hast. Dieser Gedanke ist für David tröstlich. Ach Gott! Dass du den Frevler tötetest und die Blutmänner, Männer des Blutes, die an Blutvergießen denken, von mir weichen müssten, aus meinem Reich. Und wenn sie mich bedrohen, halte sie mir vom Leib. Das ist doch hart, nicht wahr? Sollte er nicht wünschen, dass sie sich bekehren würden und dass sie gerettet würden? Ist David denn so unevangelistisch? Ich befürchte, wir werden nie zu rechten Evangelisten werden, und hier ist es wichtig, Gott wirklich kennengelernt zu haben. Ich befürchte, wir werden nicht gute Evangelisten werden, wenn wir nur an die Wichtigkeit der Evangelisation als solcher denken. Wir müssen gute Beweggründe haben, das heißt große Gedanken dahinter. Sonst werden unsere Beweggründe kurzzeitig, kurzlebig sein. Wir werden animiert dazu durch eine Predigt, durch einen Aufruf. Aber jeder unserer Einsätze wird kurzlebig sein, wenn wir nicht getragen werden von den großen Gedanken der Schrift über Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Es gäbe keine Evangelisation, wenn Gott nicht heilig wäre und der Mensch nicht bedroht wäre. Ich muss wissen darum, dass der Mensch des Todes schuldig ist. Und das muss ich ihm sagen, das gehört zur Evangelisation. Aber Paulus sagt, weil wir um den Ernst Gottes wissen, deshalb versuchen wir Menschen zu überzeugen. 2. Korinther 5. Gerade weil wir um diesen Ernst wissen, und der Verlorene weiß nicht um diesen Ernst, ich muss ihm das mitteilen. Die Brücke ist zerstört. Wenn du weiterfährst, fällst du in die Tiefe. So müssen wir es den Leuten sagen. Komm, ich führe dich zu einer anderen Brücke, da kommst du rüber. Aber auf dieser Straße geht's in den Abyss, in den Abgrund. Ach Gott, dass du den Frevler tötest und die Blutmänner von mir weichen müssten. Wir bekommen das mit oder wir erfahren, wie er es meint, wenn wir ein wenig weiterlesen. Denn mit Arglist empören sie sich gegen dich. Des Tages, wo du von diesem Baum issest, wirst du sterben. Eva war gewarnt. Und Eva sagte die Wahrheit, als sie sagte, Gott hätte gesagt, du sollst nicht einmal den Baum berühren. Das war gnädig von Gott, das zu tun. Das war eine Hilfe. Das wird uns nicht in Kapitel 2 mitgeteilt, aber es wird uns von Eva mitgeteilt. Und das war keine Lüge, denn dann wäre sie jetzt schon eine Sünderin gewesen. Aber sie wird ja erst zur Sünderin, wenn sie vom Baum nimmt. Bis sie das tut, sagt sie die Wahrheit. Sie ist sündlos. Sie ist im Fluss der Versuchung, aber sie sagt nicht die Unwahrheit. Gott hatte gewarnt. Aber als sie nahm und als ihr Mann nahm, kam der Tod. Gott ist heilig. Und die kleinste Sünde nimmt er ernst. Und aus dieser winzigen Quelle ist all die Not entstanden in dieser Welt. Aus dieser winzigen kleinen Sünde, die so harmlos schien. Jede Sünde ist so groß, wie Gottes Heiligkeit groß ist. Das macht, die Heiligkeit Gottes ist es, welche die Sünde groß macht. Deshalb kann Jakobus sagen, und zitieren eigentlich aus dem Alten Testament, die Seele oder wer einmal sündigt, ist des ganzen Gesetzes schuldig. Nur einmal, weil wir gegen einen großen Gott uns schuldig machen. Und David weiß, wie heilig Gott ist. Und er weiß, dass jeder von uns es verdient hat. Und wenn Menschen sich nicht warnen lassen wollen, wenn sie sich andauernd gegen Gott empören, das heißt sich gegen ihn auflehnen, dann bleibt nur eins übrig. Durch Ezechiel ruft er seinem Volk zu und Ezechiel soll solche Botschaft wohl auch weitertragen. Ich will nicht den Tod des Sünders. Warum wollt ihr sterben? Aber wenn man verharrt in der Rebellion, dann ist die Konsequenz, dann ist das Resultat nur dieses. Dann muss man sterben. Dies ist ein Ausdruck der vollkommenen Hingabe Davids an Gott. Er hat sich ganz auf die Seite Gottes gestellt. Und was Gott liebt, das liebt er. Und was Gott hasst, das hasst er. Haben Sie das schon getan? Oder sind Sie noch an einigen Stellen anderer Meinung als Gott? Können Sie hassen, was Gott hasst?
Und können wir wirklich lieben von ganzem Herzen, was Gott liebt? Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und keine Abscheu vor deinen Gegnern empfinden? Ist das nicht richtig so? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, nicht mit falschem Hass. Es ist ein vollkommener, ein perfekter Hass. Nicht nur ganz, sondern auch richtig, ein gerechter Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott. Das hat er aber doch schon getan. Strophe 1. Ja. David weiß im Grunde, er ist nichts besser als jene Männer. Herr, durchschau mich. Hier stehe ich vor dir. Du bist ein heiliger Gott. Aber du bist allwissend. Du bist allgegenwärtig. Du bist hier. Und du bist allmächtig. Durchforsche mich. Wenn du allmächtig bist, rette mich. Ich bin eigentlich des Todes schuldig. Durchforsche mich. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, hier oder da. Ich will nicht da sein, aber ich weiß es ja nicht immer. Aber du weißt es. Wir müssen uns von Gott erzählen lassen, wo wir sind im Leben. Wir müssen uns zeigen lassen. Und wenn ich irgendwo auf einem unguten Wege bin, bitte führe mich dann auf den richtigen Weg und halte mich auf diesem Wege, leite mich auf ewigem Wege. Da klingt die Ewigkeit Gottes an. Gott soll ihn, der ewige Gott, soll ihn in die Ewigkeit hinein begleiten. Der Weg, der durch den Horizont führt, von dieser Welt in eine andere, diese wird ja vergehen. Ein wunderbares Wort. Sehr viel ist in diesem Psalm. Es hat uns etwas länger gedauert, ihn bis zum Ende zu lesen. Aber ich glaube, wir wollen ihn nochmal lesen, wenn wir nach Hause kommen oder wann immer es uns einmal geschenkt ist, die Gelegenheit haben, wollen wir uns das fest vornehmen und uns doch mehr zeigen. Und vor allem wollen wir nicht nur Wissen sammeln, sondern wollen wir beten, dass es uns durch die Seele oder dass es uns die Seele durchdringt. Ja? Seine Wahrheit uns erfasst. Und dass Gott uns wirklich ein Trostgedanke wird, nachdem die Schuld vergeben war. Stehen wir auf zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch uns selbst zeigst. Wir danken dir, Herr, dass du uns den Weg zeigst, von dort, wo wir sind, wo wir uns befinden, zu dir hin. Und wir danken dir, Herr, dass du uns begleitest auf deinem Wege in deine Gegenwart in der Ewigkeit, wo nichts uns mehr von dir trennen wird. Amen. Wir setzen uns.